Liebe Geschwister, zunächst auch herzliche Grüße von den Geschwistern aus Hammerbrücke, meiner jetzigen Heimatgemeinde. Und auch in der letzten Zeit war ich noch in der Lutherstadt Eisleben. Da ist eine Brüdergemeinde, von denen soll ich grüßen. Und in Wiesa im Erzgebirge, eine andere Gemeinde, also wo ich jetzt in der letzten Zeit war. Also herzliche Grüße an euch. Dass es in dieser Welt so etwas wie eine christliche Gemeinde gibt, von der ihr Gründer gesagt hat, dass selbst die Mächte des Totenreiches sie nicht überwältigen werden. Das ist ein erstaunliches Wunder. Selbst wenn Menschen sterben, wird diese Gemeinde nicht untergehen. Und selbst wenn man die, die zu ihr gehören, verfolgt und massenweise tötet, wird die Gemeinde, die es in allen Sprachen auf dem Globus gibt oder in den bekanntesten Sprachen auf dem Globus gibt, nicht überwältigt werden können. Ein kleines Stück von diesem Wunder der Gemeinde ist ja auch hier bei euch. Es ist ein Wunder, dass es das gibt. Jede örtliche Gemeinde, wo sie auch ist. Und wir, denke ich, vergessen manchmal die Verheißungen, die der Gemeinde gegeben sind, und verstricken uns dann in irgendwelche kleinliche Querelen und wir starren auf die Unvollkommenheiten ihrer Glieder, denn niemand ist vollkommen dabei. Und wir können kaum fassen, dass selbst die erbärmlichste örtliche Gemeinde, die es in dieser Welt gibt, ein Stachel im Fleisch des Widersachers ist. Sozusagen eine Invasion in seinen Machtbereich. Und er kann der Gemeinde nichts entgegensetzen, Satan. Er möchte gern. Er kann sie nicht überwinden. Er versucht, sie anzugreifen mit allen möglichen Mitteln. Aber er kann es nicht. Die Gemeinde ist ein solch wunderbarer Organismus, dass man das gar nicht so einfach darstellen kann. Wenn man sie in einem Bild fassen wollte, ja, braucht man eine ganze Anzahl von Bildern, von verschiedenen Bildern, um darzustellen, was überhaupt Gemeinde ist, weil eins eben nicht ausreicht. Und aus diesem Grund ist es auch so im Neuen Testament, dass es da eine ganze Anzahl von verschiedenen Bildern für die Gemeinde gibt, die eben, wo jedes Bild einen ganz besonderen Aspekt der Gemeinde beleuchtet. Jetzt könntet ihr mir mal ein bisschen helfen. Nennt mir doch mal so ein paar Bilder für Gemeinde. Also eins erstmal. Ich höre. Der Leib. Was macht der Leib besonders deutlich? Das Bild vom Leib. Verschiedenartigkeit der Glieder zum Beispiel. Okay, und dass er lebendig ist. Weiter. Anderes Bild. Die Braut. Ja klar. Was macht die Braut deutlich? Das Bild von der Braut. Hä? Na klar, also die Liebe natürlich. Ja, die Verbundenheit und die Liebe zum Bräutigam. Das wird da besonders deutlich. Andere Bilder von Gemeinde, ich höre. Wie bitte? Das Haus Gottes. Was macht das vielleicht deutlich? Das Haus Gottes. Ja, Gott wohnt in der Gemeinde. Ja, wie in einem Haus. Weitere Bilder. Die Herde und der Hirte. Was macht das deutlich? Wie bitte? Ja, die Abhängigkeit der Herde vom Hirten. Also gerade bei Schafen. Schafe können alleine überhaupt nicht existieren. So. Ja, die brauchen den Hirten. Der Hirt versorgt sie. Was noch? Ja, das wäre die Fürsorge bei dem Bild vom Schafen. Noch ein Bild? Haben wir noch eins? Ja, Grundfeste der Wahrheit, Säule und Grundfeste der Wahrheit. Also drückt das aus von dem Fundament, Stabilität. Haben wir noch was? Ich muss gerade überlegen, fällt mir noch eins ein? Manchmal vergisst man die wesentlichen Bilder. Egal. Es gibt eine ganze Menge Bilder. Ich möchte euch heute ein ganz anderes vorstellen. Ein anderes Bild für Gemeinde, das ebenfalls einige Aspekte deutlich macht. Und zwar, das ist kein biblisches Bild. Das Bild vom Brückenkopf. Kennt ihr das? Ich habe früher manchmal gelesen, irgendwas von einem Brückenkopf. Ich wusste damit überhaupt nichts anzufangen. Und habe mir das dann mal erklären lassen, was überhaupt ein Brückenkopf ist. Ich dachte mir, ja, eine Brücke, weiß ich, was das ist, aber ein Kopf dazu. Wo ist denn der Kopf der Brücke? Aber in Wirklichkeit hat das was mit dem Militär zu tun. Nehmen wir mal an, da ist irgendwo eine Frontlinie. Die Frontlinie kann manchmal in einem Fluss bestehen. Und dann da drüben sind die Feinde, hier ist also unsere Armee. Und man will vordringen in feindliches Land. Dann muss man irgendwie erstmal darüber kommen und da drüben ein Stück Gebiet absichern. Und das sieht dann aus wie so ein Kopf. Und dann baut man natürlich die Brücke, dass der Nachschub gesichert ist. Es ist im feindlichen Gebiet ein kleiner Bereich, der uns gehört und nicht den Feinden. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild von Gemeinde. Ich habe es hier mal schnell aufgemalt als Flanell. Nicht als Flanell, als Folie. Flanell habe ich das mal zu Hause gemacht. Also, wir nehmen an, oben jetzt, das ist unser Gebiet, das Reich Gottes. Und das ist die Frontlinie, dann so eine Art Fluss oder sonst was. Und man dringt ein in dieses feindliche Gebiet. Ich habe das also schon mal deutlich gemacht, ja, das Reich Satans. Und das ist der Brückenkopf. Und ich glaube, es ist ein sehr schönes Bild für Gemeinde. Wir sind in dieser Welt ein Fremdkörper. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern manchmal gesagt, also wundert euch nicht, dass die Welt euch hasst. Das ist normal. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir fallen auf in dieser Welt. Wir haben ganz andere Prinzipien, aber wir sind immer verbunden mit dem Reich Gottes. Also durch unseren Herrn Jesus Christus, der in dieser Welt ist. Jedes Bild hinkt natürlich ein bisschen. Bei dem Brückenkopf wird aber auch noch Folgendes deutlich. Es gibt eine klare Grenze zur Welt, zu dem Reich Satans, von Gemeinde. Ja, wir leben zwar in der Welt, wir sind aber nicht von der Welt. Und unsere Aufgabe ist es, wie jetzt schon die Zeugnisse auch schön deutlich gemacht haben, praktisch hinauszugehen in die Welt. Also vorwärts zu marschieren, das Reich Gottes in dieser Welt auszubreiten, wobei wir natürlich wissen, dass das Reich Gottes nicht besteht in einem Stück Kirchenland oder so. Das ist also kein wirkliches Territorium, sondern das ist ein Gebiet, ja, das sind wir selbst. Das ist das, was, das ist unser Herz, wenn ich es mal so sagen darf, im biblischen Sinne. Das ist das Zentrum unserer Persönlichkeit, da wo Satan eben nicht ran kann. Da breitet sich das Reich Gottes aus, in dir und in mir. Und es ist ein wunderbares Gebilde, so eine Gemeinde. Und wir können, und ich möchte das auch tun jetzt, an drei Beispielen aus der Apostelgeschichte, da will ich euch ein Prinzip vorstellen, das Prinzip biblischer Gemeindebildung, das bis heute gilt. Es sind drei Gemeinden, die so entstanden sind. Die Gemeinde Jerusalem, die Gemeinde Antiochien und die Gemeinde in Ephesus. Das waren also in drei Städten Gemeinde. Jede Gemeindebildung vollzieht sich nämlich in drei Phasen. Und zwar in diesen drei, die ich hier angeschrieben habe. Und zwar immer, auch wenn es gut geht, wenn es im biblischen Sinne passiert, in dieser Reihenfolge. Erstens Geist. Zweitens Gemeinschaft, drittens Ordnung. Wollen wir uns das einmal lesen jetzt aus der Heiligen Schrift zunächst? Apostelgeschichte 2, kann ich mal ein bisschen Licht machen wieder, danke. Apostelgeschichte 2, Vers 33 und Vers 37. Apostelgeschichte 2, Vers 33, da sagt Petrus in seiner Predigt, nachdem er nun, also Jesus, durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Der Heilige Geist war gekommen damals, schon Vers 37, als sie aber das hörten, es kam noch einiges andere dazu, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist der erste Schritt einer Gemeindebildung. Es muss der Geist wirken, der wirkt halt sowieso, auch durch Menschen, durch die normale Predigt von Petrus. Aber das Entscheidende ist, dass der Geist jetzt auch im Herzen des Menschen wirkt. Das heißt, dass die Menschen den Heiligen Geist empfangen, selber empfangen. Wenn das nicht geschieht, kommt es niemals zur Gemeindebildung. Es kann vielleicht sein, dass es da Leute gibt, die machen einen frommen Verein auf. Ja, die sammeln ein paar, die auch religiös interessiert sind und dann gründet man einen frommen Verein, aber das ist keine Gemeinde. Gemeinde beginnt immer nur da, wo Menschen durch den Geist Gottes wiedergeboren sind. Sonst ist keine Gemeinde. Denn das andere, jeder Verein, und mag er fromm sein, wie er will, gehört letztlich zum System Welt, nicht zur Gemeinde. Eine Gemeinde kann freilich manchmal einen Verein haben, meinethalb um irgendwelche Dinge zu verwalten, die man in dieser Welt eben auch haben muss. Aber das hat nichts mit dem Wesen der Gemeinde zu tun. Wenn jetzt Leute wiedergeboren sind, dann ist es ja nicht so, dass die irgendwo für sich durch die Welt laufen, sondern diese Leute fühlen sich offensichtlich auch zueinander hingezogen. Es ist ganz automatisch, dass das passiert. Das ist nämlich das Wesen des Heiligen Geistes auch, der das macht. Er führt uns automatisch zur Gemeinschaft. Es ist immer das Nächste, was dann kommt. Diese Menschen kommen zusammen. Und wir haben es bei den Zeugnissen zum Teil schon gehört, ja. Dann kommt jemand dazu zum Hauskreis. Oder wo auch immer. Oder ich lade ihn ein. Oder kommt zu mir. Apostelgeschichte 2. Diese letzten Verse sind ja sehr bekannt. Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Diese Leute hatten Sehnsucht zueinander, haben miteinander auch das Abendmahl gefeiert, haben miteinander auch gegessen, wurden belehrt von den Aposteln. Sie kamen zusammen, um belehrt zu werden. Ja, das steht hier da. Sie hatten einfach Gemeinschaft in verschiedener Weise. Gemeinschaft, indem man eben auch Anteil gibt an dem eigenen Erleben oder solche Dinge. Gemeinschaft ist ganz normal. Geist, Gemeinschaft und das Dritte ist Ordnung. Das kann man in jeder Gemeinde verfolgen. Es ist doch klar, wenn es also eine Gemeinschaft gibt, wenn Leute zusammenkommen, dann muss es zwangsläufig, also ohne dass man da irgendwie was dabei Schlechtes denkt oder so, muss es eine gewisse Ordnung geben. Zum Beispiel, es wäre ja schön, wenn also alle ungefähr zur gleichen Zeit dann zusammenkommen. Nicht der eine kommt also 2 Stunden später oder so, ja. Oder wenn wir hier zusammen sind und zusammen singen, wäre es ja ganz schön, wenn wir alle das gleiche Lied singen nach Möglichkeit. Und nicht jeder was anderes. Das können sich vielleicht die Pfingstler erlauben, aber wir wollen es lieber nicht machen. Ich glaube nicht, dass das so im biblischen Sinne ist. Also, eine Ordnung entsteht automatisch. Und es müssen gewisse Dinge geregelt sein. Also, wann wir anfangen, wann wir aufhören, wie wir das machen, so ein Zusammenkommen. Und selbst im Hauskreis gibt es eine gewisse Ordnung. Immer. Das ist nötig. Ich lese mal aus Kapitel 6 in der Apostelgeschichte, wie das da deutlich geworden ist. Die ersten Verse. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also, schauen wir uns das mal einfach an. Geist, Gemeinschaft, Ordnung. Dieser Dreischritt. Also man muss bestimmte Dinge einfach regeln. Es geht nicht anders. Man ist darauf angewiesen. Auch die Apostel haben das gemerkt. Zunächst haben die natürlich die Dinge geordnet. Die Apostel, die da waren. Aber dann haben sie gemerkt, es gibt andere Dinge zu tun. Sehr, sehr wichtig. Und das Gebet zum Beispiel darf man nicht vernachlässigen. Und man kann nicht zu viel praktische Arbeit tun und jetzt im Wort Gottes, also die Belehrung des Wortes Gottes für die Gemeinde zu besorgen und Gebet und dann auch noch all die praktischen Dinge. Es muss eine Arbeitsteilung geben. Es muss Ordnungen geben. Das ist also ganz wichtig. Und der Geist, die Wirkung des Geistes Gottes widerstrebt nicht der Ordnung, sondern im Gegenteil, es gehört eigentlich alles dreis zusammen. Übrigens, das alle drei Dinge gehören auch bei uns zusammen in unserem persönlichen Leben. Wenn du keine Ordnung hast bei dir, ja, dann wird es mit deiner Gemeinschaft schwierig sein, dann wird es mit dem Geist Gottes schwierig sein. Wenn der Geist Gottes fehlt, dann hast du nur noch Gemeinschaft und Ordnung, dann fehlt das Wesentliche. Es braucht alles dreis in unserem persönlichen Leben. Bei deiner stillen Zeit brauchst du eine gewisse Ordnung, sonst machst du die nicht. Ja, alle drei Elemente sind immer da gewesen, aber man darf das Ding natürlich nie auf den Kopf stellen. Also ich kann nicht sagen, jetzt geben wir uns eine Gemeindeordnung oder ich gebe eine vor, dann suche ich Leute, mit denen ich Gemeinschaft finde und dann bitte ich den Heiligen Geist oder Gott, dass er den Heiligen Geist gibt. So funktioniert das nicht. Es fängt immer bei Gott an. Ich will es euch einfach mal vorlesen, wie das zum Beispiel in Antiochien und in Ephesus passiert ist. Diese gleiche Sache, Apostelgeschichte 11, Vers 20. Das ist eine sehr wichtige Gemeinde, Antiochien, von der viel oder die ganze Missionsarbeit des Paulus ausgegangen ist. Und Paulus kam auch dann immer wieder zurück nach Antiochien. Das war sozusagen seine Heimatgemeinde, die sendende Gemeinde für ihn. Apostelgeschichte 11. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündeten. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, die gläubig wurden, bekehrte sich zum Herrn. Das war das Erste. Also Gottes Hand, das ist praktisch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja. Menschen bekehren sich, sie empfangen dabei den Heiligen Geist, das wird nicht immer explizit gesagt, aber das geht gar nicht anders. Das ist der Anfang. Das war der Anfang der Gemeinde Antiochien. Nicht bloß Juden, sondern auch Griechen, Heiden, bekehrten sich weiter. Das nächste, Apostelgeschichte 11, Vers 26. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Das heißt, der nächste Schritt, man hatte Gemeinschaft. Ja, die haben sich nicht bloß in ihre Häuser verkrümelt, sondern die zog es förmlich zusammen. Und ein ganzes Jahr, das war also der Start der Gemeinde, hat man das äußerst intensiv gemacht. Das hält man nicht immer durch, ja, dass man fast jeden Tag zusammenkommt, wie das da war, auch später in Ephesus. Die wichtigsten, grundlegenden Dinge wurden gelehrt und dann und das war so stark dort, dass die Gläubigen dort in diesem Ort zuerst Christen genannt wurden. Da ist also der Name erfunden worden, Christen. Sie hatten Gemeinschaft miteinander, aber sie brauchten auch eine gute Ordnung. Davon lesen wir Kapitel 13 in der Apostelgeschichte, Vers 1. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene, und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, aufgezogen worden war, und Saulus. In der Gemeinde gab es unendlich viele Aufgaben, gerade wenn eine Gemeinde groß wird und wächst. Und es kann nicht jeder alles machen. Auch die Gründer der Gemeinde, ja, das übersteigt einfach die Kräfte, die wir haben als Menschen. Und von daher muss die Arbeit verteilt werden. Es gab dort Leute, Propheten, Lehrer, die haben also Lehrdienste vor allen Dingen getan. Es werden bestimmte Leute genannt, die das auch organisiert haben. Es musste also auch eine Ordnung geben. Später kam dann Paulus dazu. In Ephesus war es auch nicht anders. Also immer in der Bibel finden wir das gleiche Prinzip. Ich will es euch auch noch zeigen. Apostelgeschichte 19. Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht mal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Also, ohne die Wirkung des Heiligen Geistes kann keine Gemeindearbeit beginnen. Das war auch in Ephesus der Anfang. In welcher Weise das geschah, Gott hat an einigen Stellen hier ganz besondere Wirkungen gezeigt damals. Das hat heilsgeschichtliche Zusammenhänge. Da fehlt mir jetzt die Zeit, das zu erläutern. Aber das soll nochmal ganz deutlich werden. Ja, Gott wirkt durch seinen Geist, durch die Verkündigung des Evangeliums und Menschen kommen zum Glauben, empfangen den Heiligen Geist. Weiter, Kapitel 19, Vers 8. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, sonderte er sich von ihnen ab. Trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Also zunächst konnte Paulus immer wieder in der Synagoge sprechen und manche ließen sich überzeugen, manche nicht. Dann kam aber irgendwann offener Widerspruch, dass man öffentlich Jesus geschmäht hat. Und da sagt Paulus Schluss, das geht nicht. Wir müssen uns trennen. Und sie haben eine Schule gemietet. Ich habe das also bei manchen neu entstandenen Gemeinden gehört. Oft ist das so der Anfang gewesen, einfach ein Klassenzimmer in irgendeiner Schule hat man gemietet. Hier war es die Schule des Tyrannus, also wahrscheinlich irgendein Philosoph oder so. Und es gibt eine alte Handschrift, die sagt, dass das gerade in der Mittagszeit gewesen sei. Also wo man da im Orient Siesta hält, ja, zwischen 12 und 3 so ungefähr, die heißeste Zeit. Da war das natürlich frei, war billig und man konnte da rein. Und so hat man das dann also gemacht. Und dann lange Zeit hat Paulus täglich dort gelehrt. Und die Gläubigen waren so begierig, etwas zu empfangen, ja. Also sie suchten die Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft. Es gibt keine Autodidakten im Reich Gottes. Sondern wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen die gegenseitige Hilfe, auch die gegenseitige Belehrung. Das ist wichtig für jede Gemeindearbeit. Und dann zum letzten Prinzip der Ordnung, Kapitel 20, Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Das war also auf einer späteren Missionsreise, dass Paulus bestimmte Leute aus der Gemeinde ruft. Er ruft nicht alle. Er ruft eine bestimmte Gruppe von Leuten zu sich. Die mussten da also einige Kilometer gehen. Es hing also damit zusammen, dass Paulus weiterreisen wollte und per Schiff gekommen war. Das heißt also, es gab inzwischen in der Gemeinde Ordnungen. Bestimmte Ordnungen. Gemeinde kann nicht sein ein wilder Haufen, sondern alle drei Bereiche der Gemeinde oder alle drei Grundschritte sozusagen gehören zusammen. Wenn man nämlich nur Wirken des Geistes hat und irgendwelche Gemeinschaft, das ist gefährlich, wenn die Ordnung fehlt etwa. Das wird also schnell ein wilder Haufen, ja? Wenn man nur Geist hat und nur Ordnung, äußere Ordnung, die Gemeinschaft fehlt, also hat mal jemand gesagt, das wird eine Brutstätte für Sektierer. Weil da denkt jeder, ich habe den Geist. Was hast denn du mir zu sagen? Man hält sich zwar an irgendeine äußere Ordnung, aber in Wirklichkeit hat man nichts. Und wenn der Geist fehlt, dann ist das bloß ein Verein und gar nichts Besonderes. Im zweiten Teil meines Vortrags müssen wir uns einem Phänomen widmen, das mit den Fehlentwicklungen zu tun hat, die sich aus dem letzten Punkt ergeben, nämlich der Ordnung. Leider passiert das ganz leicht. Eine Ordnung kann nämlich Funktionäre erzeugen und die Gemeinde verarmen lassen. Das ist gefährlich, weil nämlich dann alles sozusagen von diesen Funktionären abhängt und nicht mehr von der Gesamtgemeinde. Wenn die verschiedenen Aufgaben der Gemeinde nur von wenigen getan werden oder gar nur von einem, den man dafür bezahlt, dann kann es sogar zur Umkehrung des Dreischritts kommen. Geist, Gemeinschaft, Ordnung. Dann erwarten nämlich alle, und so kann man das beobachten in Freikirchen, auch in Kirchen, man erwartet von dem Prediger Inspiration, man erwartet von ihm Belehrung, man erwartet von ihm alles, dass er alles leitet, alles führt. Das ist aber genau die Umkehrung dessen, was die Bibel sagt. Das ist sehr verhängnisvoll. Die Gemeinde gleicht dann nicht mehr einem, sagen wir mal, einem Segelschulschiff, das auf den Wind des Geistes angewiesen ist und wo all diese jungen Seeleute, die da drauf sind auf dem Schulschiff, interessanterweise ist das bis heute so, dass Schulschiffe für Offiziere, dass das Segelschiffe sind. Dass man da am meisten lernt. Man muss lernen, auf die Masten zu steigen. Man muss lernen, die Segel zu setzen und richtig zu setzen. Man muss lernen, wie man steuert mit Wind, je nachdem, woher der Wind kommt. Freilich, es muss dazu auch ein Kommando kommen. Das ist äußerst wichtig bei so einem Segelschulschiff. Sonst rennen die also wild durcheinander und da passiert gar nichts. Das Schiff kippt vielleicht sogar um, wenn die Segel verkehrt gesetzt sind. Aber alle sind an der Arbeit beteiligt und viele ziehen gemeinsam am Tau, um die Segel hochzubekommen. Das ist eine sehr schwere Arbeit. Also das erfordert richtig Kraft und da muss man miteinander ziehen. Man muss miteinander arbeiten. Viele Gemeinden gleichen leider nicht mehr einem Segelschulschiff. Die Leute, die denken gar nicht dran, was zu lernen. Die sitzen nur da und lassen sich bedienen. Die sitzen da wie in einem Ausflugsdampfer. So auf der Elbe oder auf dem Rhein oder wo es da also solche Ausflugsdampfer gibt. Ja, da gibt's schon einen Schiffsführer und vielleicht noch einen einzigen Matrosen. Aber das ist alles, was die haben. Und dann gibt's Kellner, ne, die Getränke austeilen und sowas auf dem Ausflugsdampfer. Alle anderen sind Passagiere, die haben ja schließlich dafür bezahlt. Ja? Die wollen sich bedienen lassen. Ich meine, so ein Ausflugsdampfer hat schon gewisse Vorteile. Also da ist man nicht auf den richtigen Wind angewiesen. Das geht auch ohne. Ja, der wirft einfach den Motor an und dann tuckert das Ding los. Die Entwicklung des Bischofsamtes in den ersten 2 Jahrhunderten der Kirchengeschichte ist so ein Beispiel. Das hatte bedenkliche Folgen. Erstens, der Funktionär steht nämlich nicht mehr in der Gemeinde, ist nicht mehr Teil der Gemeinde, sondern steht auf einmal über der Gemeinde. Steht der Gemeinde regelrecht gegenüber. Das ist gefährlich, so eine Entwicklung. Zweitens, der Gottesdienst scheint, und das ist eine Verführung, ich habe das schon manchmal gehört, auch bei jungen, neu entstandenen Gemeinden, sollten wir nicht doch uns einen Prediger nehmen? Wir schaffen es nicht mehr und alle haben so viel Arbeit. Freilich, die aktiven Leute in der Gemeinde, die sind auch gewöhnlich aktiv im Beruf und haben bis über die Ohren Arbeit. Das ist normal natürlich. Aber sollten wir nicht das jemand anders übertragen? Es scheint dann zunächst professioneller zu sein. Der hat ja mehr Zeit dafür, kann sich richtig vorbereiten. Und die Gemeinde verarmt und verliert an biblischer Vielfalt. Drittens, die Gemeinde wird passiv und lässt sich versorgen. Die Gläubigen werden zur Kundschaft, die auf Bedienung wartet. Aber das ist ein Zerrbild von neutestamentlicher Gemeinde. Also die Konzentration vieler Funktionen auf eine Person ist gefährlich. Das darf unter uns nicht kommen zu einer, so könnte man das nennen, funktionellen Elitebildung. Gott hat seiner Gemeinde Gaben gegeben, sodass jedes Glied damit ausgerüstet ist und sich entsprechend seiner Gaben am Aufbau der Gemeinde beteiligt. Jeder ist in irgendeiner Form gefragt. Im letzten Teil meines Vortrags heute Vormittag will ich zeigen, was wir tun können, um die Vielfalt, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat, zu erhalten. Was kann man machen? damit die Offenheit für das Wirken des Geistes voll erhalten bleibt. Dass also die Ordnung muss sein. Es müssen geistliche Ordnungen da sein in der Gemeinde, aber damit die Ordnung nicht verkommt zu einer Institution. Das hat meistens so verheerende Folgen, man kann das beobachten bei ganzen Kirchen, älteren Kirchen jetzt schon, die ursprünglich mal alle sehr lebendig waren. Es ist institutionalisiert worden und regelmäßig ist passiert, die sind, ja, man sagt heute liberal geworden. Gottes Wort nehmen sie nicht mehr ernst. Sie sind noch eine Organisation, aber geistlich passiert nichts mehr. Ganze Werke, die früher mal angefangen haben als Missionswerke, voll von lebendigem Glauben, von Liebe zum Herrn, gedrängt, getrieben vom Heiligen Geist, sind die losgezogen. Natürlich, solche Werke müssen auch bestimmte Ordnungen haben, oder diese Leute müssen Ordnungen haben. Auch Dinge müssen geordnet sein, wie wir das mal später, wenn die Rentner sind. Oder so, ja. Es müssen Dinge geordnet sein, auch in der Missionsfrage. Aber ganz leicht verkommt das zu einer Institution, ein Institut. Ja, dann ist alles geregelt bis zum letzten Punkt. Und irgendwann fehlt plötzlich der Geist. Es kommen andere Leute dazu, die gar nicht mehr dieses brennende Verlangen haben, die nur einen Job suchen. Ja, man hat dann Posten geschaffen und pff, plötzlich ist es weg. Jeder von euch, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf ein Segelschiff gefahren ist, mitgefahren ist, vielleicht sogar am Steuer war. Wir hatten früher, als wir in Wolgast wohnten an der Ostsee, ich habe mir mal so ein ganz kleines Faltboot gekauft, ja, mit einem kleinen Segel drauf, da brauchte man keinen Schein. Und dann sind wir losgetigert, mein Sohn und ich, Zelt mit, paar Tage. Irgendwo da auf dem Achterwasser, wo man durfte. Und da musst du so aufpassen, du kannst keinen Augenblick schlafen. Der Wind wechselt ständig, die Strömungen sind immer anders. Du peilst ein Ziel an und wenn du nicht mehr hinguckst zu diesem Ziel, man hat ja immer Land gesehen irgendwo, dann bist du sonst wo gelandet. Also bei einem Segelschulschiff, beim Segelboot, muss man ständig wachsam sein. Und ich glaube, das will Gott. Drei Korrekturen brauchen wir für unseren Kurs. Und sie lauten, ich möchte es so nennen, Vereinfachung, Beschränkung, Verzicht. So etwas kann man interessanterweise bei allen Erweckungen auch in der Kirchengeschichte studieren. Gott hat immer wieder mal im Lauf der 2000 Jahre Kirchengeschichte Erweckungen geschenkt, an verschiedenen Ecken. Und immer wieder, also abgesehen davon, dass Erweckung immer eine Bibelbewegung war, niemals anders. Aber es passierte äußerlich gesehen, jetzt mal auf unser Thema hin, immer diese Dinge, man hat den Gottesdienst vereinfacht, viel einfacher. Da war meistens ein riesen, gewaltiges Gebilde draus geworden. Vereinfachung, Beschränkung, man muss nicht alles machen und für alles Ordnungen haben und auch Verzicht. In allen Erweckungen und Reformbewegungen der Kirche kann man das beobachten. Wo Gott neu anfängt, kommt es zu Korrekturen. Vereinfachung, erstens. Unsere Gottesdienste müssen nicht immer komplizierter und aufwendiger werden. Dass man alles Mögliche macht und ausfeilt bis zum letzten i-Tüpfelchen. Ich sag's mal unverblümt, von daher halte ich Willow-Krieg für einen falschen Ansatz. Wir wollen uns zwar immer Mühe geben, so gut wie möglich das, was wir machen, zu machen. Aber wir sind sowieso nie perfekt und mit der Welt können wir nicht konkurrieren. Man sollte die Formen des Gottesdienstes vereinfachen, also Hierarchie und Liturgie auf ein biblisches Maß beschneiden. Gemeindeordnung sollte klar und einfach sein, keine Regeln haben für jeden auch nur denkbaren möglichen Fall, der irgendwann mal auftreten könnte. Da machen wir ein Gesetzeswerk, dass dann die Kirche, wie es heute ist, die braucht eigene Juristen, die kennen sich selber nicht mehr aus. So kompliziert ist das geworden. Das kann ja nicht wahr sein. Zweitens Beschränkung. Beschränkung der Institution, zum Beispiel durch die Autonomie der Ortsgemeinde. Wir brauchen keine Leute, die bestimmen, was in unserer Gemeinde vorgeht. Ich meine über uns als Gemeinde. Wir brauchen keine Organisation. Jede Gemeinde ist für sich selbst verantwortlich, braucht keine Kirchenleitung über sich. Und ich sage nicht, dass es nicht doch vollzeitliche Mitarbeiter geben könnte in einer Gemeinde, aber da muss man aufpassen, sehr aufpassen, weil unsere natürliche Bequemlichkeit, die neigt sehr schnell dahin, dass man denen, die alles machen lässt, du kannst es sowieso besser, mach du's, ja? Sondern, dass man sie nur beschränkt auf bestimmte Aufgaben. Also eine Gemeinde kann zum Beispiel einen Missionar aussenden, warum nicht? Und kann den auch bezahlen, damit er dort die Arbeit tun kann, neue Gemeinde anfangen kann. Ja? Eine Gemeinde kann durchaus auch einen vollzeitlichen Jugendarbeiter haben. Wenn die Arbeit so groß geworden ist, man schafft es einfach nicht mehr nebenher, aber dann soll er nur das machen und nicht Mädchen für alles sein. Das ist die Gefahr dabei. Es soll also auf bestimmte Dienstbereiche beschränkt sein oder Reisedienst, wie das bei uns der Fall ist. Manche sind dann viel unterwegs und haben Kontakte zu vielen Gemeinden. Der Vollzeitliche sollte weniger, wenn er überhaupt da ist, selbst alles tun, sondern er ist eigentlich dazu da, das ist seine eigentliche Aufgabe, die anderen anzuleiten zum Dienst. Das soll er machen. Das letzte, Verzicht. Brüdergemeinden könnte man eigentlich beschreiben als die Gemeindeform des Verzichts. Jetzt so die typischen Brüdergemeinden in Deutschland, ich weiß nicht, wer von euch dazu Kontakt hat, die älteren Brüdergemeinden, da ist es so, sie verzichten meistens auf Prediger, auf eine Liturgie, auf überregionale Kirchenleitung. Eine Gemeinde sollte auch unbedingt auf vollzeitliche Mitarbeiter verzichten, wenn sie nicht unbedingt nötig sind. Soll auf alle Ordnungselemente verzichten, die die Gemeinde nicht wirklich aufbauen. Man muss das immer wieder hinterfragen, immer wieder kontrollieren. Korrekturen sind angebracht, denn viele Geschwister wollen immer alles geregelt haben. Das ist auch so eine Neigung, die wir haben, besonders die Deutschen natürlich. Ja, für jeden nur denkbaren Fall alle Regeln. Was machen wir denn, wenn das passiert? Überlegen wir uns vorher, ja? Viele Dinge müssen geistlich geregelt werden. Und selbst wenn du solche Gesetze hast, ja, du musst dann sowieso hingehen und letztlich durch den Geist Gottes, er muss dir helfen, dass du das geregelt kriegst im Gespräch mit jemand. Die Regel macht das sowieso nicht. Nein, die Gemeinde wird sonst, wenn man für alle Dinge Regeln aufstellt, immer unbeweglicher und schließlich nicht mehr in der Lage sein, die Segel so zu setzen, wie Gott sie haben will, dass der Wind des Heiligen Geistes das Schiff voranbringen kann. Nun brauchen wir aber nicht nur Korrektur, also Beschränkung, Verzicht, solche Dinge, sondern wir brauchen auch Training. Wie auf einem Segelschulschiff, ja, dazu sind die da. Und wenn man so eine Zeit lang mal mit dem Segelschiff gefahren ist oder wer eine Freizeit mal mitgemacht hat auf einem kleinen Segelschiff und da weiß, da muss man also ran, hinterher nach der Woche oder 14 Tagen hast du also irgendwo Muskeln, wo du vorher keine hattest. Auch Muskelkater, wo du vorher keine hattest. Also da muss man ran, überall, da wird man trainiert. Da weiß man plötzlich, wann man Segel runterlassen will, wie es ist, wenn man ein Schiff anlegt irgendwo. Da trainiert man das ständig, jeden Tag neu eigentlich. Und das ist auch nötig für uns. So ein Training brauchen wir ständig, ebenso wie wir Kurskorrektur brauchen. Drei Trainingseinheiten will ich noch nennen, ganz zum Schluss. Es sind Dinge, die selbstverständlich sind unter uns, hoffentlich. Erstens, das Lesen der Heiligen Schrift. Das wollen wir tun, miteinander. Zweitens, das gemeinsame Gebet. Drittens, das brüderliche Gespräch. Oder geschwisterliche Gespräch. Ja? Wir brauchen das. Im 1. Thessalonicher Brief steht, Kapitel 5, Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr ja auch tut. Die Thessalonicher, das waren geistliche Senkrechtstarter. Das war also eine super Gemeinde, die sehr schnell gewachsen ist, geistlich vor allen Dingen. Aber ermahnt einander, erbaut einander. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Wir brauchen das Bibelstudium miteinander. Wir brauchen das gemeinsame Gebet. Wer darauf verzichtet, bringt sich in Gefahr. Wir brauchen das brüderliche Gespräch, das geschwisterliche Gespräch. Wisst ihr, es gibt Strukturen in einer Gemeinde, die das Wirken des Geistes begünstigen, und es gibt Strukturen in der Gemeinde, die das Wirken des Geistes eher hindern. Und wir müssen uns dem Geist Gottes öffnen, damit er die Strukturen unserer Gemeinde korrigieren kann. Deswegen lesen wir die Schrift miteinander, immer wieder. Immer weiter auch. Deshalb lasst uns zusammen beten und natürlich auch miteinander sprechen. Gott möge uns dazu segnen. Und die Abende sollen ja auch ein Stück dazu dienen. Da geht es schon um auch Ordnungsfragen. Wir wollen also sprechen über Älteste in der Gemeinde, was die Bibel dazu sagt, über das Verhältnis der Gemeinde zu den Ältesten, was die Bibel dazu sagt. Und für heute Abend, das muss ich noch ankündigen, hat sich das Thema geändert. Ich habe da nicht aufgepasst, als ihr mir die Themen genannt habt, die also geplant waren für diese Tage. Das Ursprüngliche, das hat so viel Überschneidung mit dem ältesten Thema, dass ich es lieber weglassen möchte und stattdessen ein anderes dazu nehme, das wir jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht hätten schaffen können, und zwar, wie ist das mit den Diakonen? Und ich denke, das gehört nämlich sehr gut auch dazu. Ich werde also heute Abend dann über Diakone sprechen, das ist also die einzige Änderung auf dem Zettel. Also praktisch die Dienste in der Gemeinde, ja, die also zu tun sind, was die Bibel dazu sagt. Und dann, das hilft auch besser, abzugrenzen das von den Aufgaben der Ältesten und ihren Diensten. Schönen Dank.